请听德语节目。
Hier ist Radio Taiwan International.
Zum 30-minütigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International begrüßt Sie Eva Trindl. Folgendes haben wir heute am Sonntag, dem 31. Mai 2026 im Programm. Im Wochenendmagazin berichtet Karina Rother über das Berliner Ensemble und die Vorstellungen des Stücks Die Drei-Groschen-Oper in Taiwan. Anschließend sprechen Chubby Hui und Jojo Long im Kaleidoskop über den Wunsch vieler Taiwanerinnen und Taiwaner, ihr eigenes Unternehmen zu gründen. Nun zuerst das Wochenendmagazin.
Herzlich willkommen beim Wochenendmagazin. Mein Name ist Karina Rother und diese Woche geht es um das weltberühmte Theaterstück Die Drei-Groschen-Oper von Bertolt Brecht mit Musik von Kurt Weil. Das war soeben im Taipei Performing Arts Center zu sehen. Und zwar war das Berliner Ensemble mit einer Inszenierung von Barry Kowski vom 29. bis zum 31. Mai zum Gastspiel in Taiwan. Und ich habe im Vorfeld der Aufführung mit dem Schauspieler Gabriel Schneider über das Gastspiel gesprochen. Mir gegenüber sitzt Gabriel Schneider vom Berliner Ensemble. Er ist für ein Gastspiel der Drei-Groschen-Oper nach Taiwan gekommen, wo er die Rolle des Mackie Messers spielt. Und heute wollen wir über den Stoff sprechen, aber auch über die Erfahrung jetzt in Taiwan zu spielen. Lieber Gabriel, schön, dass du da bist.
Ja, finde ich auch. Danke.
Du bist gestern erst angekommen?
Das stimmt, genau. Wir sind gestern irgendwann spät gelandet und verbringen heute unseren ersten Tag in Taiwan bei wahnsinniger Hitze. Aber deshalb kann ich noch gar nicht so viel über die Eindrücke sagen.
Und ist das dein erstes Gastspiel mit der Drei-Groschen-Oper?
Nee, wir sind ja glücklicherweise, schönerweise, wofür ich auch sehr dankbar bin, damit sehr viel unterwegs. Waren in China, in Shanghai, in Peking, in New York konnten wir gastieren, Australien, Edinburgh. Also wir kommen ganz gut rum.
Bist du auch seit Anfang der Inszenierung schon in der Besetzung dabei?
Nee, ich bin sozusagen nicht original, also nicht Premierenbesetzung, sondern kam im Verlauf dazu, weil es sich einfach so ergibt, dass wir unglaublich oft spielen und das für eine einzige Besetzung eigentlich nicht machbar ist.
Wie macht man das als Schauspieler? Die Drei-Groschen-Oper ist eine dreistündige Inszenierung. Ihr seid gerade erst gelandet. Es ist heiß in Taiwan. Ihr singt auf der Bühne, ihr rennt auf der Bühne, ihr tanzt auf der Bühne. Wie macht man das körperlich?
Das werde ich morgen mal schauen. Ich hoffe natürlich, dass es klimatisiert ist. Denn heute, die Hitze ist ja auch, glaube ich, für hiesige Verhältnisse extrem. Meistens ist es ja sogar eher die Problematik in diesen ja supermodernen Theatergebäuden, die es hier so gibt, dass man mit dem Airconditioning Probleme bekommt, statt mit der Hitze. Aber schweißtreibend darf es sein, es darf körperlich fordernd sein. Ich mag das eigentlich sehr und mag das auch in dieser Inszenierung sehr, dass man da an so physische Grenzen sich ranbewegen darf und kann und danach einfach auch weiß, was man geleistet hat. Das ist ein schönes Gefühl, finde ich.
Seid ihr jetzt nur für die drei Aufführungen eingeflogen oder könnt ihr danach noch ein bisschen Taiwan erleben?
Leider nicht. Leider ist es irgendwie ein sehr enger Zeitplan und für uns beide, Kathi und mich, geht's dann auch gleich wieder weiter auf die Ruhrfestspiele, noch eine andere Inszenierung und genau, der Betrieb schläft nie. So.
Es bleibt auch körperlich fordernd, direkt zurückzufliegen. Wie sehr seid ihr als Schauspieler da drin involviert, wenn es jetzt um die Vorbereitung von so einer Auslandsaufführung geht? Also zum Beispiel die Anbahnung, hattet ihr da eine Hand damit drin?
Nee, das kann man jetzt nicht behaupten. Also ich möchte... weiß auch gar nicht, wie sinnvoll das wäre oder was sozusagen unser Beitrag dazu sein könnte. Deshalb, ich sage, ich kann gut damit leben, dass wir da vor vollendete Tatsachen gestellt werden und man dann weiß, ach toll, es wurde geklärt und ich kann mich dann auf die Aufgabe, das hier nach überwundenem Jetlag zu spielen, konzentrieren, die ja mir als Aufgabe total ausreicht. So.
Dann darf man sich so ein Gastspiel von so einem großen Haus wie dem Berliner Ensemble als einen relativ einseitigen Austausch quasi vorstellen. Also die Produktion kommt nach Taiwan, wird hier vor dem Publikum gezeigt, wird hier beworben, aber ihr habt gar nicht so richtig die Gelegenheit, auch mit dem Theater hier in Kontakt zu kommen wahrscheinlich.
Naja, ich glaube, das ist immer unterschiedlich. Es wäre natürlich wünschenswert. Andererseits sind eben ja die Gegebenheiten vor Ort, also wie sie sind, und meistens eher enge Zeitpläne und so. Aber nach privatem Ermessen würde ich natürlich immer versuchen, so viel von dem Ort mitzunehmen, wie das irgendwie geht. Und das ist ja ein unglaublicher Reiz und ein wahnsinniges Privileg, dass wir überhaupt also um die Welt fahren mit einem Theaterstück. Wer darf das schon, ne? Und dann sozusagen zu sagen, da konzentriere ich mich jetzt aber nur auf meinen Kram, finde ich zutiefst schade. So, deshalb, ich hoffe, dass es irgendwie eine Form von Austausch gibt und man irgendwie ins Gespräch kommt miteinander, wo man doch an unterschiedlichen oder weitest entfernten Punkten geografischer Natur aber irgendwie was Ähnliches macht.
Dass ihr damit um die Welt fahren könnt, liegt wahrscheinlich an der Kombination aus Brecht, der Groschen Oper, Berikowski, dem Regisseur und dem Namen Berliner Ensemble. Also es ist schon
eine glückliche Kombi, ja.
Eine absolute Star-Kombination. Aber das Stück ist ja auch zu Recht so gefeiert oder so gefragt weiterhin. Wie siehst du denn persönlich die Relevanz des Stoffs und auch die Relevanz der Geschichte von McKeith für die heutige Zeit?
Ja, ich glaube, es ist, also ergibt sich ja fast von selbst, dass man sagen kann, es ist zeitlos in dem, was die Geschichte ist, also um die Werte, die da so verhandelt werden als, sagen wir mal, Storyline mit Liebe, Verrat, Freundschaft, sowas. Gleichzeitig gibt es ja eine politische und eine soziale, kritische Komponente da drin, die auch eigentlich zeitlos ist und vielleicht auch dadurch besondere Aktualität bekommt, dass sie, weiß nicht, vielleicht in den Diskursen so der letzten Jahre fast ein bisschen wenig vorkam oder so. Und sie dadurch aber an Kraft gewinnt, finde ich, wenn man es sieht und man diese Fragen, die ja darin in dem Stück so offen gestellt werden, so schonungslos hört.
Also so Fragen nach, was ist eigentlich mit den Armen oder wie sollen wir eigentlich überleben, wenn wir kein Geld haben?
Ja, und so in der Zeile, man sieht nur die im Lichte, die im Dunkeln sieht man nicht, steckt genau das ja drin. Also welchen schönen Schein gibt man von sich, trägt man vor sich her sozusagen? Und wer bestimmt es eigentlich? Wir sind sozusagen ja, alle Figuren, die da auftreten, fühlen sich als Rechtschaffene, sind es aber allesamt nicht. Und das will nicht sagen, es wird als diese gesellschaftliche moralische Linie wird als willkürlich entlarvt, aber so zumindest als Gedankenexperiment wird es ja da schön ausgeführt.
Na dann ganz viel Spaß bei der Aufführung und vielen Dank für das Gespräch.
Ich danke auch. Danke.
Sie hörten ein Interview mit dem Schauspieler Gabriel Schneider zum Gastspiel des Berliner Ensembles in Taipei. Das war das Wochenendmagazin. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich bin Karina Rother und sage Tschüss. Bis nächste Woche.
International aus Taipei.
Nun folgt das Kaleidoskop.
Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu unserer Sendung Kaleidoskop. Am Mikrofon begrüßen Sie,
wie fast immer, Jojo Long
und Chobi Hui.
Wir waren eben in einer sehr interessanten Diskussion, ne? Wir waren noch gar nicht zu Ende. Ja. Denn wir haben uns überlegt, ne, wenn wir hier mal alle gefeuert werden im Sender, ne, was machen wir dann?
Ich habe einen Plan.
Ja,
und zwar schon
Plan B. Ja, beziehungsweise Plan P. Plan P. Putzplan.
Ja, Putz. Ja. Ja, das ist das Stichwort.
Ja.
Ich möchte gern eine Putzfirma gründen.
Du möchtest eine Putzfirma gründen. Das ist dein Traum, seit du wie alt warst.
Und zwar zusammenarbeiten mit Eva.
Aha.
Und wenn du nett genug bist, laden wir dich auch dazu ein.
Ja, ich kann den Fahrer machen. Ihr müsst ja zu den Kunden gebracht werden mit all eurem Ausrüstungsgegenständen. Ja, das muss zum Kunden gebracht werden.
Ja,
und eventuell müsst dann auch noch Sachen entrümpelt werden. Ja,
stimmt.
Da dann bin ich gut für zu haben. Also Secondhand-Sachen durchstöbern, schauen, was wirklich weg kann, was man vielleicht noch brauchen könnte. Da bin ich nicht schlecht. Ja.
Es handelt sich hier nicht um Interviewszeit. Na, du musst ja nicht so viel Promotion machen, aber ja, abgemacht.
Abgemacht,
ja,
ne?
Du kommst mal rein.
Du investierst. Eva kommandiert die Reinigungskräfte und ich fahre euch alle, genau.
Okay, ja, werden wir uns machen. Ja.
Aber keine neue Idee, also es gibt's, tatsächlich habe ich Freunde, Bekannte, ja eher Bekannte, also früher waren wir mehr Freunde, aber irgendwie in letzter Zeit haben wir es nicht mehr oft gesehen, also muss ich die herabstufen zu Bekannten, die wohnen auch in der Nachbarschaft bei uns, die haben tatsächlich eine Reinigungsfirma gegründet und sind da wohl sehr gut im Geschäft, ne? Das geht dann vor allem wenn ein Lager zum Beispiel leergeräumt werden muss, vor allem wenn da Lebensmittel drin gemacht wurden, da auch das ist immer ziemlich was dann zum Putzen. Ja, also da muss man mit ziemlich scharfen Mitteln ziemlich oft drüber gehen. Mhm. Und ja, da haben die sich drauf spezialisiert, auf Gebäudereinigungen, vor allem also so, würde ich sagen, Ipai-Ping. Ein Ping, wie viel sind das denn? Moment. Also so Flächen von 100 Ping. Ping ist ein chinesisches Flächenmaß. Und ein Ping, wie viel ist das?
3,3.
Wie aus der Pistole geschossen oder wie aus dem Putzeimer geschüttet, kommt hier die richtige Antwort. 3,30579 Quadratmeter. Also 100 Ping sind so um die 300 Quadratmeter. Also solche Flächen bearbeiten die dann und das macht natürlich Kohle.
Mhm. Ja.
Und die putzen aber nicht selber. Also die haben viele Angestellte, die organisieren das alles. Ne?
Okay.
Nehmen Aufträge an, schicken Leute dahin, schicken die anderen Leute dorthin, sowas.
Ja, genau das.
Vielleicht möchtest
nach diesem
du dort ein
Modell,
Praktikum machen.
Ja, können wir machen.
Du könntest dort ein Praktikum machen, Biri.
Okay, danke schön. Ja, aber meine Idee war eigentlich so, weil du oder Eva direkt aus Deutschland gekommen bist.
Ah.
Ja. Und alle deutsche Produkte oder Service kommen hier sehr gut an.
Ja, stimmt. Da ist in Taiwan immer noch so ein, ja, wir wissen mittlerweile nicht mehr warum, aber immer noch so ein, die Meinung, die allgemeine Meinung, alles was aus Deutschland kommt, ist super.
Ja.
Beste Qualität.
Das stimmt.
Hält lange, genau. Und also sind wir deine deutschen Putzmenschen sozusagen.
Genau.
Ja.
Deswegen.
Du glaubst,
machen
das klappt?
Ne?
Machen wir.
Das
okay, also das ist eine Idee. Und gut, diese Idee gibt's ja schon tatsächlich, habe ich ja eben gesagt. Und wenn ich so überlege, also relativ viele in meinem Bekanntenkreis haben sich selbstständig gemacht.
Ah ja?
Ja. Eine ehemalige Mitarbeiterin zum Beispiel, die hat plötzlich gesagt, sie möchte Kuchen backen. Ja.
Oh.
Also nicht für sich selber, sondern zum Verkauf. Sie möchte Kuchen backen und dann im Internet verkaufen. Und das hat sie vor 15 Jahren oder so gesagt und seitdem verkauft sie Kuchen über Internet. Und wir haben sogar dann auch mal für die Firma bei ihr wieder eingekauft. Ne? Zum chinesischen Neujahr oder Mondfest kauft man ja Kuchen für die Mitarbeiter, haben wir dann auch mal uns revanchiert so ein bisschen. Ne? Dafür, dass sie ein, zwei Jahre bei uns mitgearbeitet hat.
Ja, ich kann dir auch ein ähnliches Beispiel erzählen.
Ja?
Zum Beispiel in der Nähe von unserem Zuhause gibt es einen Park und am Rand des Parks, dann kam jeden zweiten Tag oder so, ganz genau weiß ich nicht, auf jeden Fall etwa so zwischen 2-3 Uhr nachmittags immer so ein Auto.
Ja.
Und die machen diese hinterne Tür auf.
Ja.
Und dann,
verkaufen
die so Toast oder Kuchen oder sowas, die selber gemacht haben.
Das dürfen diese einfach.
Ja,
gut. Jein.
Jein.
So, Grauzone, oder?
Ja, aber in Taiwan macht man so.
Das machen viele, ja.
Und wenn die Polizisten drücken ein Auge zu.
Nein, nicht mehr. Die drücken nicht ein Auge zu, sondern die drücken dir, ich glaube, je nach Schwere der Schuld 900 oder 1200 oder, also wenn du Wiederholungstäter bist, auch schon mal 3000 Taiwan-Dollar ab. Das geht dann schon ins Geld. Also da überlegt man sich dann schon, lohnt sich das noch? Viele betrachten das auch als Mietzahlung. Ne? Also sie zahlen keine Miete für angemietete Räume, sondern sie fahren halt mit dem Auto irgendwo hin, wenn sie Strafe zahlen. Ja, passt, ist so gut wie Miete quasi. Ja, also das gibt's, dieses Modell tatsächlich. Ja.
Also sie bieten dort verschiedene Toast und anderen Teigwaren.
Ja.
Und das alles schmeckt mir gut.
Und wie teuer?
Teuer, auch nicht so teuer.
Das heißt 50 pro Stück oder 80, also 2 Euro pro Stück oder?
Oh, bisschen teuer.
Noch teurer? Ja. Pro Stück?
Ja, pro Stück ein Toast. Aber im Vergleich zu anderen Produkten in den Bäckerei oder sowas, ist das zwar etwa 10% teuer, aber weil das mir schmeckte und in der Nähe von meiner Wohnung.
Ach so, ja, also es ist praktisch günstig. Selbst gemacht, aus besten Zutaten natürlich, aber das sagen ja alle. Das sagen auch die Bäckereien, oder? Jede Bäckerei sagt, beste Zutaten.
Ja, auf jeden Fall.
Auf jeden Fall sind sie selbstständig und können davon leben. Ja, ja. Mhm. Wie viele Leute arbeiten da in diesem Wagen? Ist das so ein Zweiergespann?
Zwei
Ehepaar, oder?
Nein, zwei junge Frauen.
Zwei junge Frauen, das ist sehr interessant, ja.
Ein bisschen über 20, ja.
Ja, genau.
So jung.
Blutjung.
Und ich kenne eine Friseurin, bisher über 30, auch recht jung. Und dann sie besitzt eine eigene Studio, kleinen.
Ein Mini-Studio.
Mini-Studio, ja. Und arbeitet die ganze Zeit nur allein. Schon seit 4-5 Jahren habe ich sie kennengelernt. Mhm. Und sie war schon immer allein. Und das ist so Schneeschnitt, sagt man.
Etwa in Taiwan. Wie sagt man da auf Chinesisch?
Kuai Jian.
Kuai Jian, schnell und Jian schneiden. Okay, schneiden. Schnellschneider. Ja.
Also ohne Halle waschen, ohne Föhn oder
das würde ich sowieso alles nicht brauchen. Ja,
ja. Nur schneiden.
Ja.
Mhm. Ja.
Und dann?
Und dann macht ein sehr gutes Geschäft.
Sie macht ein sehr gutes Geschäft, ja.
Ja.
Ist sie so teuer oder wie?
Nein, super billig.
Je schneller sie schneidet, desto teurer. Das für Geschwindigkeit bezahlt. Zack.
Also ein Kopf. 300 Taiwan Dollar.
Eine Kopfprämie, ja. Pro Kopf eine Prämie von 300. Also wenn man, und das machst du wie oft?
Alle 2 Monate oder anderthalb Monate.
Ist ja wirklich günstig dann. Ne?
Ja, genau.
Sehr günstig.
Genau.
Schade, dass ich das nicht brauche. Ja, ich würde sonst auch gerne dahin.
Weil die Frau so hübsch ist.
Ja, hast du gesagt. Also du hast nicht gesagt jung, über 30. Hübsch hast du noch nicht gesagt, aber jetzt hast du es rausgerückt. Ja, ich kann ja mal hin zur Beratung. Vielleicht kannst du mich beraten. Was kann man machen, dass vielleicht doch noch der Haarwuchs ein bisschen angekurbelt wird?
Oder welche Perücke?
Ja, Perücke. Stimmt, da gibt es ja auch einige Läden in Taiwan mit Perücken. Ja. Ja.
Auf jeden Fall, ich kenne wirklich viele junge Leute, die eigene Chef werden möchte und hat auch eigenes Geschäft gemacht.
Ja.
Manche mit Erfolg, manche natürlich kein Erfolg. Aber
das ist schon. Ja, manche mit Erfolg, aber trotzdem kann es sein, dass es ihnen zu langweilig wird irgendwann. Ja, ich kenne auch einige. Die haben Laden aufgemacht und waren erstmal begeistert am Anfang, natürlich, aber irgendwann merken sie, so nach 3, 4, 5 Jahren, dass da kein Raum für Wachstum ist. Mhm. Ja, das ist immer das Gleiche und man kann sich noch so sehr anstrengen, es wird irgendwie nicht mehr Geschäft. Also du hast immer ziemlich gleichbleibende Monatseinnahmen, außer du gehst dann so in Richtung Franchising, also dass du eine super Idee hast und kannst dann diese Idee an andere verkaufen. Das ist auch der Traum von vielen hier, dass sie eben erstmal einen Laden aufmachen und dann wollen sie eben Franchise-Partner gewinnen. Aber das gehört auch zu den vielen selbstständigen Idealideen, die es hier so gibt.
tatsächlich viele junge Taiwaner möchten ja selbstständig machen und haben wirklich dann viele tatsächlich auch das gemacht.
Ja, hast du wieder eine Statistik,
ja? Ja, genau.
Ihr brennt schon unter den Nägeln. Ne? Ich möchte unbedingt Ihre Statistik immer loswerden.
Ja, genau.
Und was hören wir heute?
Ja, also 64,2% der Taiwaner möchte ja selbstständig machen. Also
sie
haben diesen Traum.
Okay, möchte. Ich dachte schon, 64% sind ihre eigenen Chefs. Das kann ja wohl nicht sein. Ne? Nee, okay, 64% möchten gern was Eigenes machen.
Genau.
Und wie sieht dann die Realität aus?
In der Realität sind 15,8% dieser Menschen ihre Traum verwirklichen.
Ach so, und die anderen träumen nur und verwirklichen noch nicht.
Oder vorbereiten darauf.
Aha. Ne? Ah gut, ich habe gestern auch zufällig was in dem Wissenschaftsmagazin Quarks gelesen, dass in Deutschland auch nur etwa 10% der Menschen eigentlich eine emotionale Beziehung zu ihrem Job haben. Also es kommt auch in die 10-20% Range. Ne? Also viele Leute sagen zwar immer, sie würden gerne was machen, was ihnen Spaß macht, was sie erfüllt, aber dieser Umfrage bei Quarks zufolge von März 2026 gibt es nur 10% von Berufstätigen, die sich glücklich in ihrem Job fühlen, die da eben eine, wie Sie sagen, emotionale Bindung haben zu ihrem Beruf.
Okay, das heißt, nur 10% sind zufrieden mit der Arbeitsumfeld.
Ja, das hat jetzt natürlich nichts mit dem, was wir eben gesagt haben, zu tun, wie viele jetzt selbstständig sind. Aber ich nehme mal an, dass viele, die selbstständig sind, zunächst auch mal glücklich sind. Ja, sie machen das, wovon sie immer geträumt haben. Vielleicht nach ein paar Jahren sind sie nicht mehr so glücklich.
Aber was macht man denn in Taiwan meistens, wenn die selbstständig machen möchten?
Ja, was haben wir denn eben gesagt? Wir haben eben gesagt, Friseusen und Kuchen verkaufen oder dann einen Schritt weiter. Ich denke, die meisten machen so kleine Restaurants auf. Ne? Also die wollen nicht so Straßenverkauf. Das ist ja auch immer sehr witterungsbedingt auch. Obwohl es das auch sehr oft gibt. Also diese ganzen kleinen Märkte jetzt in Taipei, die sind schon fast standardisiert, ja, da gibt's so Shizi, nennt man das, so Markt, Schnellmärkte oder Minimärkte, die sind da für ein Wochenende oder für eine Woche und die Standausrüstung ist auch schon ziemlich ähnlich, obwohl das alles verschiedene Märkte sind, hat man eben so einen Tisch mit einem Zeltdach, kann da seine Sachen ausbreiten, zahlt Miete pro Tag oder pro ganze Aktionszeit. Und ja, manchmal hat man Glück und verkauft ganz gut, manchmal hat man Pech.
Also das heißt, viele junge Leute haben tatsächlich erstmal so ein kleines Restaurant aufgemacht und verkauft meistens so ganz einfache Nachtisch oder Kaffee oder Gerichte zum Mittag oder abends. Dann gibt's auch viele Leute, soweit ich weiß, die haben kein eigenes Geschäft, also kein eigenes Laden oder Office und zwar arbeiten zu Hause oder irgendwo in einem Internetcafé.
Ein Heimkochstudio, genau. Und wie verkaufen die dann? Über Internet?
Ja, über Internet.
Aber wenn das jetzt warmes Essen ist, Mittagessen, dann über Foodpanda, ne?
Ja, genau.
Also wird geliefert. Das hat natürlich für viele Leute auch neue Geschäftsmöglichkeiten aufgemacht, ne? Mit Hilfe von Foodpanda und Uber und auch einige taiwanische lokale Lieferdienst-Service-Ketten und kann dann sehr gut eben sein frisch zubereitetes Essen an die Kunden bringen. Also besonders beliebt sind, glaube ich, italienische Restaurants, oder?
Ja, das weiß ich.
Nudeln,
nicht.
Pizza, Pasta,
Hamburger
natürlich, ja.
Aber so selbstständig zu sein, ist eigentlich natürlich keine neue Idee. Sei es in der Vergangenheit oder in anderen Ländern hat man immer diese Idee gehabt. Und ich kann mich noch daran erinnern, als ich noch in Deutschland lebte, dann kenne ich schon ein junges Paar aus China.
Aha.
Und die sind immer im Auftrag von irgendjemand durch Internet, dann hatte immer für die Markenwaren in Deutschland gekauft und dann die nach China geschickt.
Und dann ein bisschen Prozente kassiert dafür.
Genau. Mhm. Und die verdienen ja gar nicht schlecht, weil je länger die dann in dieser Branche sind, dann kennen sie viele Leute und kennen viele Warenpreise und so.
Und dann bekommen die auch bessere Preise von den Lieferanten und haben dann noch eine höhere Gewinnmarge. Genau. Ja, auch nicht schlecht.
Ja, die machen ja wirklich nach Auftrag und nach solchen Waren zu suchen. Mhm. Das heißt, die müssen ja keine Lage bezahlen oder dies und das, also überhaupt.
Ja.
Da ging ja schon einige Maßen. Ein paar Jahre hatten die wirklich sehr erfolgreich.
Ja.
Und dann später war die Konkurrenz natürlich größer geworden. Und dann irgendwie, diese Läden haben dann natürlich auch in China sehr viele Zweigstelle geöffnet und so weiter.
Dann ist das jetzt nicht mehr nicht so aktuell. So. Aber fliegende Händler, würde ich sagen, gibt es immer noch. Ne? Fliegende Händler. Also ich kenne da auch ein nettes Mädchen, die fliegt jeden Monat einmal nach Korea, ne, kauft dort Kleidung und Mode, Accessoires und bringt sie dann hierher nach Taiwan, da hat sie ein kleines Lädlein. Und dann sagt sie, ja, ich war wieder in Korea, stellt alles, was sie gekauft hat, ins Internet und dann ist das Zeug innerhalb von einer Woche weg. Ne, also das ist auch ein ideales Geschäftsmodell. Sie muss eigentlich nur eine Woche arbeiten, also im Laden sein. Gut, die andere Zeit reisen ist natürlich dann auch Arbeit, aber auch Vergnügen. Also sie kann relativ frei entscheiden, wann sie nach Korea fliegt, wo sie dort was einkauft und fliegt nach Taiwan zurück und verkauft es dann. Also das ist eigentlich toll. Ne? Sie hat relativ viel Freizeit und macht das, was ihr Spaß macht. Und das ist kein Einzelfall. Also es gibt da ein Ximending in dieser Fußgängerzone. Vor allem für junge Leute gibt es einige Läden, die nach diesem System arbeiten. Und nicht nur eben Kleidung aus Korea dann, sondern auch Japan. Ich glaube zunehmend auch Thailand wird interessanter. Und manche auch sogar dann Europa, also die dann schon mehr Erfahrung haben, können auch weitere Reisen wagen.
Aber man fragt sich natürlich, warum so viele Leute sich selbstständig machen möchte.
Ja, warum?
Ja,
was hat deine Statistik für Aussagen?
Ja,
wie viel Prozent der Arbeit überdrüssig? Ihnen ist die Arbeit zu langweilig?
Also 45% sagte, dass die mehr Freiheit haben möchte, und mich jeden Tag 8 Stunden oder 10 Stunden in der Firma bleiben möchte und deswegen haben sie sich dann selbstständig gemacht. 42% jammert, dass ihre Monatsgehälter zu wenig sind, zu niedrig sind und da möchten selbstständig machen und versuchen, mehr Geld zu bekommen. Oder man hat einfach so, wie nicht zitierte, von den Geschäften was zu machen und die wollen ja wirklich ihre eigenen Ideen entwickeln lassen. Mhm. So. Ja, das sind ja meistens so. Aber soweit ich weiß, viele Leute machen vielleicht 2-3 Jahre und dann
merken sie, man muss da auch 8 Stunden unter Umständen oder mehr, wenn man selbstständig ist, muss man unter Umständen 24 Stunden am Tag bereit sein, Kundenanfragen zu beantworten oder da sein. Und
bekommt auch nicht
mehr. Man kommt auch nicht mehr raus da, ne? Wenn man die ganzen Fixkosten abzieht, dann bleibt oft auch nicht viel übrig für einen selber.
Ja.
Aber zumindest haben sie es probiert. Ne? Das ist doch immer das Motto. Zumindest werde ich nicht bereuen, dass ich es nicht probiert habe. Ne? So heißt das doch oft.
Ja, vor allen Dingen, wenn man noch jung ist.
Ja, ja, in diesem Sinne, wir sind ja auch noch jung. Ne? Jung, es ist nie zu spät und oft auch nie zu früh. Also man kann jederzeit mal was anderes ausprobieren. Ne?
Du meinst ja unsere Putzfirma.
Ja, genau, die Putzfirma. Wir können noch ein paar Leute aus Deutschland anheuern. Ne? Deutsches Putz-Know-how, Lebensläufe können Sie bei Bihoi einreichen.
Ja, klingt ja sehr schön.
Also in diesem Sinne wünschen wir wieder allen eine schöne, lustige Woche. Bis zum nächsten Mal bei Radio Taiwan International und der Sendung Kaleidoskop. Am Mikrofon verabscheuen sich wie immer
Chou Bihoi
und Yoyo Long.
Bye-bye aus Taipei.
Sie hörten das deutschsprachige Programm von Radio Taiwan International am Sonntag, dem 31. Mai 2026. Unsere E-Mail-Adresse ist deutsch@rti.org.tw. Im Internet finden Sie uns unter www.rti.org.tw. Dann auf Deutsch klicken. Dort finden Sie auch Nachrichten, weitere Beiträge und die Links zu unseren Seiten auf Facebook und Instagram sowie zu unseren unserem YouTube-Kanal. Über Kurzwelle senden wir täglich von 19 bis 19.30 Uhr UTC auf der Frequenz 5900 kHz. Vielen Dank fürs Zuhören. Am Mikrofon verabschiedet sich Eva Trindl.